Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Geschichten über das Leben mit Kleinkindern vor. Ich hoffe, sie kommt auch. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Vor einer Sekunde war sie hier. Ach, da ist sie ja.
Ein bisschen weiter nach oben. Ja, guten Tag, Henrike Lang aus Köln. Mein Buch Bettenroulette hat einen etwas frivolen Namen für einen Familienroman. Wie es dazu kommt, erkläre ich Ihnen im Folgenden. Dass man morgens beim Aufwachen nicht weiß, wo man gerade aufwacht, scheint eher zu einer Studentin zu gehören als zu einer verheirateten Familienmutter. Doch genau so ist es. Ich weiß abends nie, wo ich morgens aufwachen werde. Für Judith war die Eingewöhnung noch schwerer, als sie nach ihrem Dienstjahr im Kosovo endlich wieder auf ein wenig Ruhe, Kontinuität und Privatheit hoffte. Doch auch sie hat sich dem Bettenroulette inzwischen vollständig ergeben. Ich erkläre es Ihnen mal. Kind im Kinderbett, Eltern im Elternbett, es könnte so schön sein. Manchmal klappt es tatsächlich, häufiger sieht es jedoch so aus. Judith fehlt morgens, stattdessen liegt ein kleiner, schnarchender David neben mir wie Amor neben Venus. Wo ist Mami? Fragt David gleich nach dem Aufwachen anklagend, als hätte ich sie vertrieben. Wir gehen Judith suchen. Sie liegt völlig zerschlagen im Gästezimmer und behauptet, wir hätten beide so laut geschnarcht, dass es trotz Ohrstopfen nicht auszuhalten gewesen wäre mit uns. Die Steigerung? David kriegt morgens um 4 in unser Bett, ohne dass ich viel davon mitbekomme. Erst als er sich offenbar gedreht hat und Judith wohl im Albtraum mit seiner kleinen Ferse kräftig unters Kinn tritt, schrecke ich hoch. Sie hatte nämlich gerade ihre Zungenspitze zwischen den Zähnen und brüllt. Judith droht David mit Haue. David heult empört. Ich trage ihn ins Arbeitszimmer, lege mich mit ihm aufs Gästebett und schlafe den Jungen im Arm. Irgendwann wird er mir zu heiß und das 90-Zentimeter-Bett mit ihm zu eng. Also lasse ich David im Arbeitszimmer und schleiche mich zurück ins Ehebett. Judith ist aber fort. Ich bin zu müde zum Suchen. Am nächsten Morgen finde ich sie in ihrem Lesesessel im Wohnzimmer. Eine total erschöpfte Judith, im Sitzen schlafend, sieht mit Bäuchlein, Doppelkinn und Schlafwürgermähne echt gruselig aus, wie Balzac nach einem Schlaganfall. Sie sagt, nachdem ich sie mit einem Becher Kaffee wiederbeleben konnte, sie habe sich, als sie David nachmittags aufs Klettergerüst gehoben hätte, irgendetwas gezerrt und fände gerade nur im Sitzen Schlaf. Also verbringt sie ein paar Nächte im Sessel, bis sich ihr Rücken wieder entspannt hat. In der dritten Nacht schlafen Judith und ich tief und fest. Bloß am nächsten Morgen um 5, als ich auf dem Weg zur Toilette nur einmal kurz in die offenstehende Tür schaue, ist das Kinderbett leer. Wo ist David? Im Gästezimmer ist er nicht, auf dem Sofa auch nicht. Ebenso wenig in der Badewanne oder im Wäschekorb. Panisch wecke ich Judith. Er ist zur Wohnungstür raus. Doch der Schlüssel steckt und abgeschlossen war auch. Schließlich sieht Judith, dass sich das Plaid im Lesesessel minimal hebt und senkt. Als sie es lupft, entdeckt sie darunter den schlafenden David. Er wollte vielleicht auch einmal dort schlafen, wo seine geliebte Mami geschlafen hat. Gerührt hebt Judith das erst 90 cm große Kind auf und trägt es in unser Ehebett. Ich bleibe erschöpft auf dem Sofa liegen. Es gelingt mir, dort noch eine Stunde zu schlafen, bis der Wecker geht. Oder David kann trotz stundenlangen Einschlafsingsangs nicht schlafen. Wir kapitulieren und lassen ihn bei uns im Ehebett, obwohl wir eigentlich zärtlich sein wollten. Judith urteilt, wir könnten auch mit schlafendem Kind zärtlich sein, findet es aber unerotisch, wenn ich während des Akts die halbe Zeit die Luft anhalte, aus Angst, mir könnte ein Lustschrei entfahren und David wecken. Also ziehen wir um aufs Sofa. Dort atme ich jedoch nur minimal entspannter, weil unsere Neubautrennwände wie Papier sind. Beim Orgasmus hauche ich, ach, wie eine Figur aus Die Leiden des jungen Werther, und Judith rauscht zornig ins Arbeitszimmer, ein Band mein heimliches Auge zur Masturbation unterm Arm. Ich bin traurig. Außerdem kann ich auf dem durchgelegenen Bettsofa nicht gut liegen. Also ziehe ich um auf den Fußboden. Dort findet mich Judith am nächsten Morgen und glaubt zunächst, ich wäre tot. Ihr aufgeregtes Wimmern rührt mich und zumindest geben wir uns einen langen schmelzenden Kuss, wenn es schon mit dem Sex nicht geklappt hat. Und so weiter und so fort. Mal wache ich im Ehebett auf, mal auf dem Sofa, mal im Arbeitszimmer oder im Lesesessel. Judith ergeht es genauso. Einmal habe ich sie sogar morgens auf dem Klo gefunden, wo sie ein Magazin auf den Knien eingenickt war. Seit David dem Gitterbett entwachsen ein normales Bett hat, ist eine neue Variante hinzugekommen. Mama soll beim Einschlafen neben David liegen, sonst droht er mit Riesengeschrei und damit nie mehr einzuschlafen. Da David wirklich nur abends tyrannisch ist, aus Furcht vor dem Abgrund der Nacht und Mama todmüde, gibt sie nach. Judith steckt irgendwann den Kopf ins dunkle Zimmer, sieht, dass ich in Davids Bett eingeschlafen bin, und holt David zu sich ins Ehebett, damit ich ihn im Schlaf nicht erdrücke, wie sie mir am nächsten Morgen gesteht. So fett bin ich nun auch nicht, denke ich sauer, schlucke aufkeimende Zankworte jedoch herunter. Jedenfalls sehe ich beim Aufwachen ein Dinosaurier-Mobile über mir und bin von Plüschtieren umringt. Vor mir steht David, bietet mir ein halb zerkrümeltes Croissant an und sagt, gut geschlafen? Und das fast Nacht für Nacht ohne Pardon. Ich bin ein klein bisschen derangiert, weil wir gestern Abend unsere erotische Nacht hatten und hier die Love Bites vom Verlag, und da gibt es immer ein Gläschen Sekt und meine Mutterleber ist völlig untrainiert, also... Ja, wie Sie eben mitbekommen haben, dieser häufige nächtliche Bettenwechsel, der schlägt ein bisschen auf das erotische Leben eines Paares. Ich glaube, ob lesbisch oder hetero, ist egal. Und das hat so Folgen. Es gibt dann in dieser harten Zeit eher so ein gelegentliches Aufflackern von Erotik. Darum geht's in der nächsten Geschichte Badeuschi. Seit wir Eltern sind, lieben wir uns nur noch anfallsweise. Meine einzige Begierde ist es, abends im Bett noch ein paar Seiten zu lesen, bevor mich der Schlaf überfällt. Meine Frau überfällt mich bestimmt nicht mehr, die schläft längst. Wir wissen kaum noch, was das ist, Sex, und schauen uns selbst lesbische Liebesszenen in Filmen so teilnahmslos an wie Geräteturnen. Die Erinnerung kam wieder, als David eine CD mit Kinderliedern zu Ostern geschenkt bekam. Kleinkinder singen Tänze aus aller Welt. Der vierte Titel riss mich hoch, elektrisierte mich, weckte den längst vergessenen Körper und schrie nach Aktion. Ich wurde richtig fummelig, denn im Rhythmus der Trommeln, bom, bom, tschika, tschika, bom, bom, tschika, tschika, war plötzlich von einer Badeuschi die Rede, der man offenbar von allen Seiten zusetzte. Vorne, ruft eine autoritäre Kinderstimme, brav geechot von einem zweiten Kind. In derselben Manier folgen hinten, Seite, oben und unten, unterlegt mit drängenden Galeerentrommeln. Die Befehle folgen so schnell aufeinander, dass Badeuschi kaum eine Chance hat, darauf zu reagieren. Abgeschlossen wird ihre gymnastische Tortur mit einem 1, 2, 3 Sprung. Dann wieder eine Runde Bom, bom, tschika, tschika, bom, bom, tschika, tschika, der zweimalige Aufruf, Badeuschi, Badeuschi. Und erneut das herrische, vorne, hinten und so weiter und so fort, 2,26 Minuten lang, nonstop. Man sieht Uschi vor sich in ihrem Badeanzug mit einer genoppten Badekappe, unter die sie mühsam ihre blonden Zöpfe gestopft hat. Uschis sind blond. Wie sie sich bemüht, den Anforderungen ihrer Spielkameraden irgendwie gerecht zu werden, ein schwäbelndes Mobbingopfer. Aus welcher Sprache der Liedtext stammt, habe ich übrigens noch nicht herausgefunden, weil das Booklet verschwunden ist, wie alles, was in den Besitz unserer Familie kommt. Man könnte diesen Tanz einfach für Kinder-Aerobic halten, doch als ich meiner Frau in die Augen blickte, sah ich, dass sie auch verdächtig leuchteten. Wir waren beide so ausgehungert, dass bei den Worten vorne, hinten, Seite etc. eine ganze Orgie in unserem Kopf abrollte. Seit diesem magischen Moment ist noch nichts wieder zwischen uns geschehen, aber immerhin blinzeln wir uns abends beim Zähneputzen verschwörerisch zu, wenn ich gelegentlich Bade-Uschi raune. Ja, mein Schatz, sagt dann meine Frau, während sie sich Nachtcreme in die anthrazitfarbenen Augenringe klopft. Irgendwann, ganz sicher. Inzwischen ist das Kind schon etwas älter und wir haben jahrelang versucht, ihn irgendwie zum Sport zu animieren und das ging überhaupt nicht. Und der große Knackpunkt ist, kein Kind muss Judo können, aber jedes Kind muss schwimmen können und das war ein Akt. Und ja, ich habe keine Tochter, ich habe einen Sohn. Es kam dann auf wunderbare Weise, kam es doch dazu, dass er schwimmen lernte. Nächste Geschichte heißt Mein Sohn, ein Mann. David kann mit 7 Jahren noch nicht schwimmen. Das hat verschiedene Gründe. Der herausragende ist, dass ich, seine Mutter, nicht gerne ins Schwimmbad gehe. Ich muss dann die Brille absetzen, sehe nichts mehr und fühle mich verloren in einer lärmigen, wuseligen, nach Chlor und Pipi stinkenden Umgebung. Das macht mich grantig, zusammen mit meiner in Spandex gepressten Fülle, sodass ich nie lange bleibe. Judith geht auch nur anfallsweise, wir sind halt typische Intellektuelle. Also hat unser Sohn keine direkten Schwimmvorbilder. In einen Schwimmkurs bekommen wir ihn auch nicht. Alles schon versucht. Es geht ihm wie uns, zu lärmig, zu wuselig, zu viel Wettbewerb, den er verabscheut. Hinzu kommt, dass die Kölner Bäder aus Spargründen eiskalt sind. Ohne Thermoprenanzug geht nichts, will man nicht dauerschwimmen. Frieren ist nicht Davids Sache, zumal er genau weiß, dass ich währenddessen im Café sitze und Kakao trinke. Die Wende kam in meiner Heimatstadt oben im Norden. Wir saßen in der Fußgängerzone und aßen Eis. Da näherte sich unserem Tisch eine Frau mittleren Alters, grüßte meine beste Freundin und begann, sich fröhlich mit ihr zu unterhalten. David hörte irgendwann auf, mit den anderen Kindern zu reden und betrachtete die Fremde in stummer Anbetung. Ich verbot mir ein Lächeln. Wenn er dasselbe sah wie ich, sah er auf einen riesigen Busen, kreisrund und üppig. Diese Frau war ein wandelndes Fruchtbarkeitssymbol. Und mir war plötzlich klar, David ist hetero. Eindeutiger starren konnte er nicht. Die Frau bemerkte ihn und begann zu schäkern. David brachte kein Wort heraus. »Na, bist du schüchtern?«, fragte sie ihn. Keine Reaktion. »Er ist müde«, log ich. Sie lächelte. Dann ging sie. Im nächsten Moment erwachte David wieder. »Mama, wer war das?« »Ich weiß es nicht«, antwortete ich, obwohl sich vage Jugenderinnerungen in mir regten. Irgendetwas mit der DLRG, wo ich eine Zeit lang mitschwamm, trotz Chlorphobie. Das war Brigitte Büsing, sagte meine beste Freundin. Ach, sagte ich überrascht, die Schwester von Nils, er war in meiner Klasse gewesen. Ja, sie ist Eikes Schwimmlehrerin, du warst früher mit ihr in der DLRG, glaube ich. Die Erinnerung kam mit Macht, Brigitte, natürlich. Sie war einige Jahre älter als ich, längst eine Frau und sexuell bereits aktiv, wenn man ihren lauten Worten in der Umkleidekabine glauben konnte. Ihr Busen war schon damals gewaltig und verunsicherte mich, hin und her gerissen zwischen Voyeurismus und verkrampften Nicht-Hinschauen. Nachts träumte ich von ihm, archaische Lustangst. Das Gefühl, nicht mehr sprechen zu können, weil sich ein riesiger Busen auf einen legt, wie das Federkissen einer Kindsmörderin. Mama, sagte David hartnäckig in meine Überlegungen hinein, Mama, ich möchte auch bei dieser Frau schwimmen lernen. Heißt es nicht immer, dass Kinder zuerst für die Lehrerin lernen? Hier war der Beweis. David wollte unbedingt die nette Frau mit dem Riesenbusen wiedersehen. Dafür war er sogar bereit, schwimmen zu lernen. Judith und ich überlegten nicht lange, diese Chance mussten wir nutzen. Erst einmal fuhren wir zurück nach Köln. Der Schwimmkurs musste organisiert werden. Hatte Brigitte überhaupt Lust, David privaten Schwimmunterricht zu erteilen? Wann passte es ihr? Was wollte sie pro Stunde haben? Ich rief bei meiner besten Freundin an, um nach Brigittes Telefonnummer zu fragen, und bekam ihren Mann an den Hörer. Er gab mir die Nummer und fügte warnend hinzu, kein Wort über ihren Busen hörst du, Brigitte ist eine gute Freundin, sie hasst das, hat schon überlegt, ihn verkleinern zu lassen. Empört stritt ich Busenblicke ab. Einige Tage später erreichte ich Brigitte auf ihrem Handy. Sie hatte Lust, David Einzelstunden zu geben, der Preis war bescheiden. Wir vereinbarten 2 Wochen in den Sommerferien. David fragte ständig nach, wann treffe ich Brigitte Busen? Büsing, sagte meine Frau streng. Wehe, du sagst auch nur ein einziges Wort über ihren Busen, David, dann zieh ich dir am Pimmi. Und noch strenger zu mir gewandt, don't mention the tits. Bei der Abfahrt in meine Heimatstadt versprachen wir Judith hoch und heilig, ihr keine sexistische Schande zu machen. Kleinstädte vergessen nicht. Wenn ich Brigitte Büsing penetrant auf den Busen glotzte, würden noch meine Enkelkinder darauf angesprochen. Wir trafen Brigitte vor dem Schwimmbad. Sag mal, war deine Mutter nicht Lehrerin an der Realschule? Ich nickte ihr stramm in die Augen blickend, um den Busen zu vermeiden, und lieferte den nicht minder glasig blickenden David ab. Vermutlich hatte sie sich Rheinländer anders vorgestellt, denn sie warf mir einen fragenden Blick zu. Alles in Ordnung? Gibt es noch irgendetwas, was ich bei David beachten muss? Ich starrte auf ihr Dekolleté, das aussah wie der Hintern eines Straßenarbeiters, und schüttelte die errötenden Wangen. Ja, er spricht nicht viel, stotterte ich. Du musst ihm direkt in die Augen gucken und ihn klar ansprechen mit kurzen Befehlen, damit du überhaupt zu ihm durchdringst, während er auf seinen Busen starrt. Oh, sagte Brigitte mitfühlend, eine Wahrnehmungsstörung. Gewissermaßen, bestätigte ich, eingeschränkte Wahrnehmung. Seit diesem Sommer bestand David darauf, mit Brigitte schwimmen zu lernen, Ferien um Ferien. Er tauchte zwischen ihren Beinen hindurch auf der Jagd nach roten Schwimmringen, die er für irgendein Abzeichen brauchte. Er sprang für sie vom 3-Meter-Brett, er wurde sogar Ferienmitglied der Kinder-DLRG, die Brigitte inzwischen leitete. Warum, wurde mir klar, als ich ihn eines Abends dort abholte. Brigitte hatte mit den Kindern geübt, bekleidet ins Wasser zu springen, um einen Ertrinkenden zu retten. Sie trug eine Art Schlafanzug aus weißer Baumwolle, unter dem sich ihr Busen krass abzeichnete, 2 monströse Lustberge. Ein schlaffer David ließ sich ergeben von Brigitte retten, wieder und wieder. Von Frieren war keine Rede mehr. In ihren mächtigen Armen geborgen lernte er, dem Wasser zu vertrauen. In meiner Heimatstadt bekamen mein Sohn und ich allerdings doch einen komischen Ruf. Brigitte erklärte meiner verdutzten besten Freundin, David hätte wohl autistische Züge wie seine Mutter und offenbar könne nur sie, Brigitte, dank ihrer magischen pädagogischen Fähigkeiten zu ihm durchdringen. Mutter und Sohn würden sie ja beide kaum angucken und die Kiefer nicht auseinanderkriegen. Das wäre für sie ein klares Indiz für Autismus, keinen Kontakt zu anderen aufnehmen zu können. Wirklich, sagte meine beste Freundin diplomatisch, eher Priapismus vermutend. widersprach aber auch nicht, zumal Brigitte so überzeugt und glücklich schien. Autistenflüsterin zu sein, erfüllte sie mit bescheidenem Stolz. Sie hatte unsere Heimatstadt nie verlassen, auch nicht vorübergehend. »Siehst du, Henrike, wie er jetzt Kontakt zu anderen aufnimmt?«, fragte sie mich begeistert, als ich David wieder einmal abends von der DLRG abholte. »Er spricht jetzt sogar mit Isabel.« Ich sah nur, dass ich sein Lustobjekt verschoben hatte. Auf eine französische Austauschschülerin, die weniger Busen, dafür mehr Witz und Charme hatte. Und faszinierende, helle, gelblich-braune Augen. Tieraugen, Fuchsaugen, Füchse als Dämonen in japanischen Märchen. Eindeutig mein Sohn, dachte ich, immer voller Augenlust. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne, Florian? Genau. Entschuldigung, gut. Vielleicht noch was Kurzes. Ja, wir leben ja in einer sogenannten Regenbogenfamilie, die in den letzten Jahren viel in den Medien war. Und das wirkt sich dann auch ein bisschen auf unsere Schule aus. Also unser Sohn ist nicht das einzige Regenbogenkind und sogar auf die Matheaufgaben. Nämlich neulich im Park schaute meine Frau die Mathehausaufgaben unseres Sohnes durch. Plötzlich lachte sie laut. Prustend schob sie mir das Heft herüber. Ich las, Elias hat zwei Mamas mit zwei Busen. Wie viele Busen haben sie zusammen? 2 mal 2 = 4. Großes Gelächter. David war stolz, dass die selbst entworfene Matheaufgabe zum Üben des kleinen 1x1 so viel Heiterkeit erzeugte. Als sie sich beruhigt hatte, sagte meine Frau, pass auf, jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Mütter und zwei Väter. Von allen leben beide Elternteile noch. Wie viele Großen hat Viktor? In Davids kleinem Lockenkopf rauchte es kurz, dann leuchtete er. 8! Warum? Fragte meine Frau. Mami, entgegnete er nachsichtig. Dieser Junge hat 4 Eltern, die jeweils 2 eigene Eltern haben. 4 mal 2 = 8, freute Judith sich. In Köln gibt es öfters Regenbogenfamilien, bei denen sich Frauen zusammentun, um eine Familie zu gründen. David kannte das. Und wie jeweils benutzte er wirklich, altklug wie ich seinerzeit. Und jetzt gehen wir Eis essen, schloss meine Frau, damit nicht noch wildere Rechenmodelle entwickelt wurden. Denn in der queeren Familienszene gibt es wirklich das. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie möchten, es gibt Bücher zu.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.